Am reichsten an beinahe unfassbaren Erfahrungen waren aber doch die Geburtstage. Man wusste ja schon, dass das Leben sich darin gefiel, keine Unterschiede zu machen. Aber zu diesem Tage stand man mit einem Recht auf Freude auf, an dem nicht zu zweifeln war. Wahrscheinlich war das Gefühl dieses Rechts ganz früh in einem ausgebildet worden, zu der Zeit, da man nach allem greift und rein alles bekommt und da man die Dinge, die man gerade festhält, mit unbeirrbarer Einbildungskraft zu der grundfarbigen Intensität des gerade herrschenden Verlangens steigert. Dann aber kommen auf einmal jene merkwürdigen Geburtstage, da man im Bewusstsein dieses Rechtes völlig befestigt, die anderen unsicher werden sieht. Man möchte wohl noch wie früher angekleidet werden und dann alles Weitere entgegennehmen. Aber kaum ist man wach, so ruft jemand draußen, die Torte sei noch nicht da. Oder man hört, dass etwas zerbricht, während nebenan der Geschenktisch geordnet wird. Oder es kommt jemand herein und lässt die Türe offen und man sieht alles, ehe man es hätte sehen dürfen. Das ist der Augenblick, wo etwas wie eine Operation an einem geschieht. Ein kurzer, wahnsinnig schmerzhafter Eingriff. Aber die Hand, die ihn tut, ist geübt und fest. Es ist gleich vorbei. Und kaum ist es überstanden, so denkt man nicht mehr an sich. Es gilt, den Geburtstag zu retten, die anderen zu beobachten, ihren Fehlern zuvorzukommen, sie in ihrer Einbildung zu bestärken, dass sie alles trefflich bewältigen. Sie machen es einem nicht leicht. Es erweist sich, dass sie von einer beispiellosen Ungeschicklichkeit sind, beinahe stupide. Sie bringen es zu Wege, mit irgendwelchen Paketen hereinzukommen, die für andere Leute bestimmt sind. Man läuft ihnen entgegen und muss danach tun, als liefe man überhaupt in der Stube herum, um sich Bewegung zu schaffen, auf nichts Bestimmtes zu. Sie wollen einen überraschen und heben mit oberflächlich nachgeahmter Erwartung die unterste Lage in den Spielzeugschachteln auf, wo weiter nichts ist als Holzwolle. Da muss man ihnen ihre Verlegenheit erleichtern. Oder wenn es etwas Mechanisches war, so überdrehen sie das, was sie einem geschenkt haben, beim ersten Aufziehen. Es ist deshalb gut, wenn man sich bei Zeiten übt, eine überdrehte Maus oder dergleichen unauffällig mit dem Fuß weiterzustoßen. Auf diese Weise kann man sie oft täuschen und ihnen über die Beschämung forthelfen. Das alles leistete man schließlich, wie es verlangt wurde, auch ohne besondere Begabung. Talent war eigentlich nur nötig, wenn sich einer Mühe gegeben hatte und brachte, wichtig und gutmütig, eine Freude. Und man sah schon von Weitem, dass es eine Freude für einen ganz anderen war, eine vollkommen fremde Freude. Man wusste nicht einmal jemanden, dem sie gepasst hätte. So fremd war sie. Dass man erzählte, wirklich erzählte, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Ich habe nie jemanden erzählen hören. Damals, als Abelone mir von Mamans Jugend sprach, zeigte es sich, dass sie nicht erzählen könne. Der alte Graf Brahe soll es noch gekonnt haben. Ich will aufschreiben, was sie davon wusste. Abelone muss als ganz junges Mädchen eine Zeit gehabt haben, da sie von einer eigenen weiten Bewegtheit war. Braes wohnten damals in der Stadt, in der Bregade, unter ziemlicher Geselligkeit. Wenn sie abends spät hinauf in ihr Zimmer kam, so meinte sie müde zu sein wie die anderen, aber dann fühlte sie auf einmal das Fenster. Und wenn ich recht verstanden habe, so konnte sie vor der Nacht stehen, stundenlang und denken, das geht mich an. Wie ein Gefangener stand ich da, sagte sie, und die Sterne waren die Freiheit. Sie konnte damals einschlafen, ohne sich schwer zu machen. Der Ausdruck in den Schlaf fallen passt nicht für dieses Mädchen, ja. Schlaf war etwas, was mit einem stieg. Und von Zeit zu Zeit hatte man die Augen offen und lag auf einer neuen Oberfläche, die noch lange nicht die oberste war. Und dann war man auf, vor Tag, selbst im Winter, wenn die anderen schläfrig und spät zum späten Frühstück kamen. Abends, wenn es dunkel wurde, gab es ja immer nur Lichter für alle, gemeinsame Lichter. Aber diese beiden Kerzen ganz früh in der neuen Dunkelheit, mit der alles wieder anfing, die hatte man für sich. Sie standen in ihrem niederen Doppelleuchter und schienen ruhig durch die kleinen, ovalen, mit Rosen bemalten Tüllschirme, die von Zeit zu Zeit nachgerückt werden mussten. Das hatte nichts Störendes, denn einmal war man durchaus nicht eilig, und dann kam es doch so, dass man manchmal aufsehen musste und nachdenken, wenn man an einem Brief schrieb oder in das Tagebuch, das früher einmal mit ganz anderer Schrift, ängstlich und schön, begonnen war. Der Graf Brahe lebte ganz abseits von seinen Töchtern. Er hielt es für Einbildung, wenn jemand behauptete, das Leben mit anderen zu teilen. Ja, teilen, sagte er. Aber es war ihm nicht unlieb, wenn die Leute ihm von seinen Töchtern erzählten. Er hörte aufmerksam zu, als wohnten sie in einer anderen Stadt. Es war deshalb etwas ganz Außerordentliches, dass er einmal nach dem Frühstück Abelone zu sich winkte. »Wir haben die gleichen Gewohnheiten, wie es scheint. Ich schreibe auch ganz früh. Du kannst mir helfen.« Abelone wusste es noch wie gestern. Schon am anderen Morgen wurde sie in ihres Vaters Kabinett geführt, das im Rufe der Unzugänglichkeit stand. Sie hatte nicht Zeit, es in Augenschein zu nehmen, denn man setzte sie sofort gegen dem Grafen über an den Schreibtisch, der ihr wie eine Ebene schien, mit Büchern und Schriftstößen als Ortschaften. Der Graf diktierte. Diejenigen, die behaupteten, dass Graf Brahe seine Memoiren schriebe, hatten nicht völlig Unrecht. Nur, dass es sich nicht um politische oder militärische Erinnerungen handelte, wie man mit Spannung erwartete, die vergesse ich, sagte der alte Herr kurz, wenn ihn jemand auf solche Tatsachen hin anredete. Was er aber nicht vergessen wollte, das war seine Kindheit. Auf die hielt er. Und es war ganz in der Ordnung, seiner Meinung nach, dass jene sehr entfernte Zeit nun in ihm die Oberhand gewann, dass sie, wenn er seinen Blick nach innen kehrte, dalag wie in einer hellen nordischen Sommernacht, gesteigert und schlaflos. Manchmal sprang er auf und redete in die Kerzen hinein, dass sie flackerten. Oder ganze Sätze mussten wieder durchgestrichen werden, und dann ging er heftig hin und her und wehte mit seinem nilgrünen, seidenen Schlafrock. Während alledem war noch eine Person zugegen, Steen, des Grafen alter jütländischer Kammerdiener, dessen Aufgabe es war, wenn der Großvater aufsprang, die Hände schnell über die einzelnen losen Blätter zu legen, die, mit Notizen bedeckt, auf dem Tische herumlagen. Seine Gnaden hatten die Vorstellung, dass das heutige Papier nichts tauge, dass es viel zu leicht sei und davonfliege bei der geringsten Gelegenheit. Und Steen, von dem man nur die lange obere Hälfte sah, teilte diesen Verdacht und saß gleichsam auf seinen Händen, lichtblind und ernst wie ein Nachtvogel. Dieser Steen verbrachte die Sonntagnachmittage damit, Swedenborg zu lesen, und niemand von der Dienerschaft hätte sein Zimmer betreten mögen, weil es hieß, dass er zitiere. Die Familie Steens hatte seit je Umgang mit Geistern gehabt, und Steen war für diesen Verkehr ganz besonders vorausbestimmt. Seiner Mutter war etwas erschienen in der Nacht, da sie ihn gebar. Er hatte große, runde Augen, und das andere Ende seines Blicks kam hinter jeden zu liegen, den er damit ansah. Abelonens Vater fragte ihn oft nach den Geistern, wie man sonst jemanden nach seinen Angehörigen fragt. »Kommen Sie, Steen«, sagte er wohlwollend. »Es ist gut, wenn Sie kommen.« Ein paar Tage ging das Diktieren seinen Gang. Aber dann konnte Abelone Eckernförde nicht schreiben. Es war ein Eigenname. Und sie hatte ihn nie gehört. Der Graf, der im Grunde schon lange einen Vorwand suchte, das Schreiben aufzugeben, das zu langsam war für seine Erinnerungen, stellte sich unwillig. »Sie kann es nicht schreiben«, sagte er scharf, »und andere werden es nicht lesen können.« »Und werden Sie es überhaupt sehen, was ich da sage?« fuhr er böse fort und ließ Abelone nicht aus den Augen. »Werden Sie ihn sehen, diesen Saint-Germain?« schrie er sie an. »Haben wir Saint-Germain gesagt? Streich es durch. Schreib, der Marquis von Belmar.« Abelone strich durch und schrieb. Aber der Graf sprach so schnell weiter, dass man nicht mitkonnte. Er mochte Kinder nicht leiden, dieser vortreffliche Belmar. Aber mich nahm er auf seine Knie, so klein ich war. Und mir kam die Idee, in seine Diamantknöpfe zu beißen. Das freute ihn. Er lachte und hob mir den Kopf, bis wir einander in die Augen sahen. Du hast ausgezeichnete Zähne, sagte er, Zähne, die etwas unternehmen. Ich aber merkte mir seine Augen. Ich bin später da und dort herumgekommen. Ich habe allerhand Augen gesehen, kannst du mir glauben, solche nicht wieder. Für diese Augen hätte nichts da sein müssen, die hatten's in sich. Du hast von Venedig gehört? Gut. Ich sage dir, die hätten Venedig hier hereingesehen in dieses Zimmer, dass es da gewesen wäre wie der Tisch. Ich saß in der Ecke einmal und hörte, wie er meinem Vater von Persien erzählte. Manchmal meine ich noch, mir riechen die Hände davon. Mein Vater schätzte ihn und seine Hoheit, der Landgraf, war so etwas wie sein Schüler. Aber es gab natürlich genug, die ihm übel nahmen, dass er an die Vergangenheit nur glaubte, wenn sie in ihm war. Das konnten sie nicht begreifen, dass der Kram nur Sinn hat, wenn man damit geboren wird. »Die Bücher sind leer«, schrie der Graf mit einer wütenden Gebärde nach den Wänden hin. »Das Blut, darauf kommt es an, da muss man drin lesen können.« Er hatte wunderliche Geschichten drin und merkwürdige Abbildungen, dieser Belmar. Er konnte aufschlagen, wo er wollte. Da war immer was beschrieben. Keine Seite in seinem Blut war überschlagen worden. Und wenn er sich einschloss von Zeit zu Zeit und allein drin blätterte, dann kam er zu den Stellen über das Goldmachen und über die Steine und über die Farben. Warum soll das nicht darin gestanden haben? Es steht sicher irgendwo. Er hätte gut mit einer Wahrheit leben können, dieser Mensch, wenn er allein gewesen wäre. Aber es war keine Kleinigkeit, allein zu sein mit einer solchen. Und er war nicht so geschmacklos, die Leute einzuladen, dass sie ihn bei seiner Wahrheit besuchten. Die sollte nicht ins Gerede kommen. Dazu war er viel zu sehr Orientale. »Adieu, Madame«, sagte er ihr wahrheitsgemäß, »auf ein anderes Mal. Vielleicht ist man in 1000 Jahren etwas kräftiger und ungestörter. Ihre Schönheit ist ja doch erst im Werden, Madame«, sagte er. Und das war keine bloße Höflichkeit. Damit ging er fort und legte draußen für die Leute seinen Tierpark an, eine Art Jardin, d'Acclimatation für die größeren Arten von Lügen, die man bei uns noch nie gesehen hatte, und ein Palmenhaus von Übertreibungen und eine kleine, gepflegte Figerie falscher Geheimnisse. Da kamen sie von allen Seiten, und er ging herum mit Diamantschnallen an den Schuhen und war ganz für seine Gäste da. Eine oberflächliche Existenz, wie? Im Grunde war es doch eine Ritterlichkeit gegen seine Dame, und er hat sich ziemlich dabei konserviert.« Seit einer Weile schon redete der Alte nicht mehr auf Abelone ein, die er vergessen hatte. Er ging wie rasend auf und ab und warf herausfordernde Blicke auf Steen, als sollte Steen in einem gewissen Augenblicke sich in den verwandeln, an den er dachte. Aber Steen verwandelte sich noch nicht. »Man müsste ihn sehen«, fuhr Graf Brahe versessen fort. »Es gab eine Zeit, wo er durchaus sichtbar war. Obwohl in manchen Städten die Briefe, die er empfing, an niemanden gerichtet waren. Es stand nur der Ort darauf, sonst nichts. Aber ich habe ihn gesehen. Er war nicht schön.« Der Graf lachte eigentümlich eilig. »Auch nicht, was die Leute bedeutend nennen oder vornehm. Es waren immer vornehmere neben ihm. Er war reich, aber das war bei ihm nur wie ein Einfall. Daran konnte man sich nicht halten. Er war gut gewachsen. Ob zwar andere hielten sich besser. Ich konnte damals natürlich nicht beurteilen, ob er geistreich war und das und dies, worauf Wert gelegt wird. Aber er war.« Der Graf, bebend, stand und machte eine Bewegung, als stellte er etwas in den Raum hinein, was blieb. In diesem Moment gewahrte er Abelone. »Siehst du ihn?« herrschte er sie an. Und plötzlich ergriff er den einen silbernen Armleuchter und leuchtete ihr blendend ins Gesicht. Abelone erinnerte sich, dass sie ihn gesehen habe. In den nächsten Tagen wurde Abelone regelmäßig gerufen, und das Diktieren ging nach diesem Zwischenfall viel ruhiger weiter. Der Graf stellte nach allerhand Papieren seine frühesten Erinnerungen an den Bernsdorfschen Kreis zusammen, in dem sein Vater eine gewisse Rolle spielte. Abelone war jetzt so gut auf die Besonderheiten ihrer Arbeit eingestellt, dass, wer die beiden sah, ihre zweckdienliche Gemeinsamkeit leicht für ein wirkliches Vertrautsein nehmen konnte. Einmal, als Abelone sich schon zurückziehen wollte, trat der alte Herr auf sie zu und es war, als hielte er die Hände mit einer Überraschung hinter sich. »Morgen schreiben wir von Julie Reventlow«, sagte er und kostete seine Worte. »Das war eine Heilige.« Wahrscheinlich sah Abelone ihn ungläubig an. »Ja, ja, das gibt es alles noch«, bestand er in befehlendem Tone. »Es gibt alles, Comtesse Abel.« Er nahm Abelonens Hände und schlug sie auf wie ein Buch. »Sie hatte die Stigmata«, sagte er, »hier und hier.« Und er tippte mit seinem kalten Finger hart und kurz in ihre beiden Handflächen. Den Ausdruck Stigmata kannte Abelone nicht. »Es wird sich zeigen«, dachte sie. Sie war recht ungeduldig, von der Heiligen zu hören, die ihr Vater noch gesehen hatte. Aber sie wurde nicht mehr geholt. Nicht am nächsten Morgen und auch später nicht. »Von der Gräfin Reventlow ist ja dann oft bei euch gesprochen worden«, schloss Abelone kurz, als ich sie bat, mehr zu erzählen. Sie sah müde aus. Auch behauptete sie, das meiste wieder vergessen zu haben. »Aber die Stillen fühl ich noch manchmal«, lächelte sie und konnte es nicht lassen und schaute beinahe neugierig in ihre leeren Hände. Noch vor meines Vaters Tod war alles anders geworden. Ulzgau war nicht mehr in unserem Besitz. Mein Vater starb in der Stadt in einer Etagenwohnung, die mir feindselig und befremdlich schien. Ich war damals schon im Ausland und kam zu spät. Er war aufgebahrt in einem Hofzimmer zwischen zwei Reihen hoher Kerzen. Der Geruch der Blumen war unverständlich, wie viele gleichzeitige Stimmen. Sein schönes Gesicht, darin die Augen geschlossen worden waren, hatte einen Ausdruck höflichen Erinnerns. Er war eingekleidet in die Jägermeistersuniform, aber aus irgendeinem Grunde hatte man das weiße Band aufgelegt statt des blauen. Die Hände waren nicht gefaltet. Sie lagen schräg übereinander und sahen nachgemacht und sinnlos aus. Man hatte mir rasch erzählt, dass er viel gelitten habe. Es war nichts davon zu sehen. Seine Züge waren aufgeräumt wie die Möbel in einem fremden Zimmer, aus dem jemand abgereist war. Mir war zumute, als hätte ich ihn schon öfter tot gesehen. So gut kannte ich das alles. Neu war nur die Umgebung, auf eine unangenehme Art. Neu war dieses bedrückende Zimmer, das Fenster gegenüber hatte, wahrscheinlich die Fenster anderer Leute. Neu war es, dass Sieversen von Zeit zu Zeit hereinkam und nichts tat. Sieversen war alt geworden. Dann sollte ich frühstücken. Mehrmals wurde mir das Frühstück gemeldet. Mir lag durchaus nichts daran, zu frühstücken an diesem Tage. Ich merkte nicht, dass man mich forthaben wollte. Schließlich, da ich nicht ging, brachte Sieversen es irgendwie heraus, dass die Ärzte da wären. Ich begriff nicht, wozu. »Es wäre da noch etwas zu tun«, sagte Sieversen und sah mich mit ihren roten Augen angestrengt an. Dann traten, etwas überstürzt, zwei Herren herein. Das waren die Ärzte. Der Vordere senkte seinen Kopf mit einem Ruck, als hätte er Hörner und wollte stoßen, um uns über seine Gläser fort anzusehen. Erst Sieversen, dann mich.«